habe heute ein vielleicht ein bisschen lustig, exotisch sich anhörendes Predigtthema. Ulrike, kannst du uns gerade die erste Folie mal zeigen? Und zwar, heute geht es um das Thema Leben in vier Ländern. Wir werden uns heute vier Bereiche oder Länder anschauen, in denen wir Gläubige oder auch ganze Gemeinden leben können. Und diese vier Bereiche, die sind vier Länder, in denen wir uns aufhalten. Manchmal ist es nämlich so, dass wir leider die gleichen Erfahrungen im Glauben machen wie unsere Vorväter, wie im Alten Testament. Und zuerst schauen wir mal an, aus welchem Land wir eigentlich kommen. Das ist das Sklavenland. Dann schauen wir an das gute Land und das Leben im guten Land, was das bedeutet. Als nächstes gucken wir an, es kann mal passieren, dass wir aus diesem guten Land wieder rauskommen und versklavt wieder zurückkommen in eine Sklaverei. Und das ist dann Leben im fremden Land. Und dann gibt es eine Rückführung Gottes zurück in das gute Land und in seine Nähe. Und deswegen steht unten noch einmal gutes Land. Also diese vier Bereiche schauen wir jetzt gemeinsam an. Und ich beginne einfach mal mit diesem Sklavenland. Wenn wir Menschen auf die Welt kommen, ja, also einfach nur geboren werden in diese Welt hinein, dann sind wir geistlich gesehen, nämlich in einem Land, in dem wir Versklavte sind. Geistlich gesehen sind wir Versklavte, wenn wir natürlich auf diese Welt kommen und natürlich auf dieser Welt leben. Und zwar Sklaven oder Leibeigene der Sünde. Die Sünde, das klebt an uns und wir können uns auch nicht davon befreien. Es ist wie eine Kette, an die wir angebunden sind, in einem Gefängnis. Und ich kann mit dieser Kette in diesem Gefängnis rumlaufen, das geht alles, aber eben nur so weit, wie meine Kette lang ist. Und diese Sünde, das ist so die Unfähigkeit, geistliche Wege zu gehen, Gott zu gefallen. Das Problem ist, dass wir einfach in uns drinne Wünsche und Begierden haben. Da gibt's gute, da gibt's aber auch böse und schlechte Begierden. Und wenn wir diesen schlechten Begierden nachgehen, dann entsteht daraus die Sünde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir Menschen sind einfach zu schwach, um diesem Begehren in unserem Herzen nicht nachzugeben. Ich habe euch hier eine Bibelstelle aus Jakobus. Und da seht ihr Jakobus 1, 14 und 15. Und wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Hier sehen wir eine ganz deutliche Reihenfolge, die beginnt mit der Begierde. Begierde ist nicht nur Schlechtes, ne? Es gibt auch gutes Begehren. Ich möchte anderen Menschen helfen. Das ist ein gutes Begehren. Aber wir wissen alle, es gibt leider auch andere Begierden. Und diese Begierden, wenn die empfangen haben, wenn die das kriegen in uns, was sie eigentlich wollen, dann entsteht die Sünde. Dann entsteht das, was wo Gott uns warnt bei den 10 Geboten, ne? Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten. Aber Begierde führt zur Sünde, die genau das tut. Lügen, töten, betrügen und so weiter. Und so sind wir Menschen erstmal alle gebunden an den Tod. Es gibt daraus auch keine Rettung. Wir Menschen, ich habe so den Eindruck, wenn ich in die Welt hineingucke und die Religionen angucke, ich denke, die sind wirklich, wirklich ernsthaft bemühte Menschen, die sich bemühen, da rauszukommen, und es gibt kein Herauskommen. Es gibt Askese, es gibt Meditation, es gibt alles Mögliche. Es gibt Gesetze befolgen und trotzdem kommen wir nicht von dieser Kette los. Nichts kann uns von dieser Kette befreien. Und ein Bild dafür, aus diesem Sklavensein ist das Volk Gottes in Israel. Also das Volk Gottes war in Israel, das Volk Gottes war in Israel und in diesem, Entschuldigung, jetzt bin ich durcheinander gekommen, das Volk Gottes war nicht in Israel, das Volk Gottes war in Ägypten. Hi, ich wollte gern die Folie schwarz machen, das hat mich jetzt ganz durcheinander gebracht. Gut, fange ich nochmal von vorne an. Ja. Das Bild dafür ist das Volk Israel, welches in der Sklaverei in Ägypten war. Jetzt passt alles, ne? Genau. Sie waren Sklaven in Ägypten mit mehr oder weniger Freiheiten. Ja, man konnte bis zum Königshof kommen, man konnte aber auch nur Ziegel brennen. Es gab alles Mögliche. Aber eins gab es nicht. Man durfte das Land nicht verlassen. Selbst der Pharao sagte, geht und opfert eurem Gott, aber verlasst nicht das Land. Ihr bleibt hier. Und so war das Volk Israel damals in einem Sklavenland. Sie waren Sklaven. Ob es ihnen gut ging oder schlecht ging, sie waren Sklaven, gebunden, unfreie. Aber dann schuf Gott eine Rettung für sie. Gott schuf eine Rettung für sie. Ein Lamm wurde geschlachtet. Ein Mann führte sie heraus. Das Meer teilte sich und sie kamen alle auf der anderen Seite des Meeres an. Und wisst ihr, das ist, was Jesus für uns getan hat. Jesus ist das Lamm, welches sich schlachten ließ. Jesus ist dieser Mann, der uns herausführt. Jesus ist das Meer, das sich teilen lässt und einen neu geschaffenen Weg zu Gott macht. Einen Weg, den es vorher nicht gab, hat Jesus für uns geschaffen, heraus aus der Sklaverei. Und darum sind wir alle Herausgeführte aus der Sklaverei, Gerettete, Befreite von der Macht der Begierden, die uns so sehr von Gott trennt. Und jetzt lasst uns mal anschauen, das war das erste Land, das Sklavenland. Und jetzt lasst uns anschauen, wie ging es dann weiter mit dem Volk Gottes? Ja, wir wissen, die irrten da eine Zeit lang durch die Wüste. Aber der Plan Gottes war ein anderer. Der Plan Gottes war, dass sie in ein gutes Land kommen. Ein gutes Land. Und was zeichnete dieses Land aus? Es war ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wisst ihr, Milch, das wissen wir aus dem Hebräerbrief, das ist die Speise für die neugeborenen Babys des Glaubens. Die können kein Schwarzbrot essen, das geht gar nicht, haben keine Zähne, ne? Sondern die können nur nuckeln an der Flasche und die trinken Milch. Und Honig, das sind auferbauende Worte für unsere Seele. Schaut mal, ich habe euch da eine Folie von den Sprüchen 16, Vers 24. Das wir demnächst sehen werden. Ich lese es euch schon mal vor. Sprüche 16, 24, da steht, freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und für den Körper gesund. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land, in dem Worte fließen, die süß für die Seele sind und für den Körper gesund. Wisst ihr, das gute Land war ein Land, in dem Gott freundliche Worte zu uns spricht. Ein Land, in dem er uns leitet, ein Land, in dem er uns wohnen lässt. Und dieses gute Land, das ist so das zweite Land, von dem ich jetzt reden möchte. Und wir haben in letzter Zeit auch Predigten dazu gehört, wie nehmen wir dieses Land ein. Aber heute geht es nicht um Landeinnahme. Heute geht es darum, in diesem Land zu leben. Denn das ist das, was Gott möchte, dass wir leben in diesem Land, wo seine Worte uns erreichen, wo seine Leitung da ist, wo er uns leitet und führt, wo er uns segnet und beschenkt. Und dieses gute Land, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, dieses gute Land ist ein Geschenk, Gott hat es geschenkt und es ist doch kein Geschenk. Ja, ich kann es nicht besser erklären, vielleicht kannst du mir nachher jemand einen Tipp geben, wie man das besser erklären kann. Dieses Land hat Gott rechtlich dem Volk Israel gegeben. Er hat den Vertrag unterschrieben und hat gesagt, das ist euer Land, Punkt. Da gibt es nichts zu deuteln dran. Dieses Land gehört euch. Das habe ich für euch erworben. Das ist euer gutes Land. Und wisst ihr, dieses gute Land, das ist dein und mein Eigentum. Ich meine wirklich Eigentum, nicht nur Besitz, sondern es ist unser Eigentum, es gehört uns. Und für dieses gute Land hat Gott einen Preis bezahlt. Das gute Land war nicht kostenlos, sondern er hat bezahlt, ja, hier seht ihr, wie die Unterschrift kommt unter den Vertrag. Gott hat bezahlt für dieses gute Land. Auf dem Papier gehört uns das Land. Nur das Seltsame daran ist, dass wir dieses gute Land noch einnehmen müssen. Und das widerspricht dem Ganzen so ein bisschen. Und ich habe mir das so gedacht, also für mich ist das so ein Bild, ne, wie wenn man ein altes Haus bekommt. Ja, du bekommst ein altes Haus, ja, ist schon ein bisschen runtergekommen, bisschen verlebt, ne? Noch so 60er Jahre Badezimmerfliesen, ja? Schönes Badezimmer, ein solides Haus, hat viele Stürme schon bestanden, ne? Einwandfrei, aber es ist noch nicht ganz so nach deinem oder meinem Geschmack eingerichtet. So, und jetzt gehört das Haus dir. Die Urkunde ist unterschrieben, notariell, alles beglaubigt, ist dein Eigentum. Und jetzt gehst du hin und wirst Zimmer für Zimmer umbauen und so gestalten, wie du es haben möchtest. So ist das mit dem guten Land. Stück für Stück einnehmen, Stück für Stück erobern, obwohl es schon ein geschenktes Land ist. Und so ist es mit den Verheißungen des Neuen Testamentes. Ne, wenn wir den Epheserbrief lesen, so das erste Kapitel, ne? Das ganz ehrlich, das kann ich gar nicht am Stück durchlesen. Ich kann das nur in Häppchen lesen, weil da so dermaßen viel drinsteht, was Gott uns geschenkt hat. Und ganz ehrlich, das ist so. Jesus ist dafür gestorben, es stimmt. Aber ganz ehrlich, von diesen vielen Sachen, die im 1. Epheser 1 stehen, da habe ich noch nicht alles eingenommen. Mal milde ausgedrückt. Man kann auch sagen, noch fast gar nichts, ja, aber noch nicht alles eingenommen, hört sich ein bisschen netter an. Und so sind die Verheißungen, dafür ist Jesus gestorben und jetzt müssen wir diese Verheißungen einnehmen. Und wisst ihr, das geschieht, indem wir im Glauben, dass es uns gehört, vorangehen. Im Glauben das Land besetzen, das Gott uns schon gegeben hat. Ja, guck dir mal, was hier im Hebräerbrief steht, Hebräer 11, Vers 1, da heißt es, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Innerlich überführt sein von etwas, was ich noch nicht sehe. Und so ist es mit den Verheißungen, für die Jesus gestorben ist. Diese müssen wir, obwohl wir sie noch nicht in unserem Leben sehen, glauben, dass sie uns geschenkt wurden. Und du hast mich frei gemacht. Und ich habe eine Wahl, mich für Sünde oder Gerechtigkeit zu entscheiden. Und du hast mir einen Zugang zu dem Thronsaal Gottes geschaffen. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich gehöre da nicht rein. Und wenn du das Gefühl hast, du gehörst da nicht rein, dann kann ich dir heute die Hand geben. Das ging mir nämlich heute auch so. Dieses Gefühl, ey, ich kenne mich, ich gehöre da nicht rein. Ja, ich habe dann voll in Brust das Lieder gesungen und habe gebeten, Herr, schenk mir, dass ich über die Schwelle komme, im Glauben, dass ich hinein darf, obwohl ich so ein Kerle bin, wie ich nun mal einer bin. Wisst ihr, wir kennen alle das Gleichnis vom jüngeren Sohn, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ne? Und da gibt es ja zwei Brüder, einen Jüngeren und einen Älteren. Und der Jüngere, der geht zu seinem Vater und sagt zu seinem Vater, gib mir den Anteil meines Erbes. Und ich habe früher immer gedacht, ja, da ist der Tod im Topf, ne? Wie kann man nur Erbe einfordern, solange der Vater noch lebt. Ich glaube das ganz anders, heute glaube ich das so. Ich glaube, das hat dem Vater gefallen. Ja, der fordert ein, was ihm zusteht. Ja, wir kennen das übrigens aus Psalm 2, Vers 8. Psalm 2, Vers 8 sagt Gott zu seinem Sohn, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Gott möchte, dass wir fordern, was Jesus für uns erworben hat. Das Problem mit dem jüngeren Sohn ist nicht das Fordern des Erbes. Das Problem mit dem jüngeren Sohn ist das, was danach geschah. Er nahm das Erbe und sagte dann, und tschaußen Vater, ich bin dann mal weg. Das ist das Problem. Das Einfordern war nicht das Problem. Der ältere Sohn, der hat nichts eingefordert. Das fand der Vater nicht cool. Du warst immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein, sagte er zu dem älteren Sohn. Du hast nicht gefordert, nicht eingefordert. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, was das gute Land angeht, ergreife das, was er dir sagt. Hör auf ihn, suche seine Meinung zu den Themen deines Lebens und dann vertraue ihm. Und so nimmst du und ich das gute Land ein. Ich glaube, das ist der Plan Gottes für unser Leben und das verherrlicht ihn und das macht ihn groß. Dieses Vertrauen auf ihn, dieses Säen in die Wüste, hineinsäen, wo noch nichts ist, im Glauben, dass Gott es in mir wachsen lässt. Das ist gutes Land einnehmen. Ich möchte euch ein Beispiel, ein altes Beispiel dazu nennen, wie das bei mir mal war. Ne? So viele Beispiele von großartigem Glauben gibt es in meinem Leben nicht. Ne? Deswegen nehme ich jetzt ein relativ altes Beispiel. Ne? Und zwar habe ich eine Weiterbildung besucht über 2 Jahre, Vollzeit, ja, durchgängig. Wir haben uns jeden Tag gesehen als Weiterbildungsgruppe. Und das war aber in Dornstadt bei Ulm. Also jeden Tag musste ich da 1,5 Stunden hin und 1,5 Stunden zurück. Und zu Hause war meine Frau und wir hatten kleine Kinder und ich wollte nicht so viel getrennt sein. Ne? Also ich bin morgens 7 aus dem Haus, abends 7 zurückgekommen und am Wochenende habe ich dann für die Weiterbildung gearbeitet. Ich habe echt geschuftet, ja, war nötig, war auch gut, war auch richtig, aber ich wollte so möglichst viel bei meinen Kindern, bei meiner Familie sein. So, und jetzt waren wir da in der Weiterbildungsgruppe und dann gab es manchmal so Ideen und Diskussionen, was man alles machen könnte. Ja? Wir könnten auf eine Hütte gehen und dann über Wochenende übernachten und Ausflüge machen und alla tralala. Alles gut, das ist nichts Schlechtes. Das ist nichts Schlechtes. Ne? Aber ich wollte das nicht. Ne? Ich wollte ja bei meiner Familie sein. Ne? Und auf jeden Fall war das dann immer so. Ich habe gewusst, du kannst jetzt nicht kämpfen. Ne? Du kommst da nicht gegen an. Und ich will auch nicht der Stinkestiefel sein, der immer dagegen tut. Ne? Wollte ich auch nicht. Ne? Ich wollte ja eigentlich mit den Leuten gut auskommen. Und dann habe ich das so gemacht. Wann immer so eine Anfrage kam, und jetzt könnte man noch unternehmen und so, ne, habe ich gebetet, gesagt, Herr, schenke, dass es gut für uns als Familie läuft. Wirke du jetzt da hinein. Und dann, Horst, was ist deine Meinung? Ich habe meine Meinung gesagt und dann habe ich geschwiegen. Und habe die Diskussion einfach weiterlaufen lassen. Die lief einfach weiter. Ohne mich, ich war dabei, aber ich habe da nicht für meine Position gekämpft. Ja, wenn es dann ging, Hausarbeit oder dort arbeiten. Ich wollte natürlich eine Hausarbeit machen, weil ich konnte ja dann zu Hause die Hausarbeit machen. Ne? Musste ich nach Deutschland. Ja, also so ging das immer. Und ich habe das dann einfach laufen lassen, die Diskussion. Ich habe nicht gekämpft. Ich habe gesagt, Herr, kümmert du dich darum, dass das gut läuft. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht. Und dann war die Weiterbildung so bald am Ende, es gab wieder irgendeine Entscheidung zu treffen, wieder in die Richtung. Dann meinte eine Kollegin von dieser Weiterbildung, der Horst, der tut immer so fromm, aber es läuft immer so, wie er es haben will. Und innerlich habe ich gesagt, Ja, sie hat ja recht. Alle meine Wünsche sind erfüllt worden. Ich habe immer Hausarbeit gekriegt statt Anwesenheit, nicht am Wochenende fahren, dafür kann ich bei meiner Familie sein. Ich habe immer bekommen, was gut für mich war, so ohne zu kämpfen. Ja, und ich denke, das ist so ein Beispiel, das macht Gott groß. Das macht Gott groß. Ja, zu sagen, hey, guck mal, der Fromme, der kriegt tatsächlich die Sache hin, ne? Wie auch immer es läuft. Ich verstehe es auch nicht. Ja, ist mir es gegangen damals. Und aus diesem Glauben heraus entsteht dann geistlicher Reichtum, geistliches Ansehen. Und so, wie es in Israel war, als sie das Land eingenommen haben. Die wurden immer reicher und reicher. Und Gott hat Segen geschenkt. Und das Weizen, das Getreide ist gewachsen. Und der Regen ist gekommen. Und die Schafherden wurden größer. Gott hat größer und Vermehrung geschenkt. Und ich denke, das gilt für uns geistlich auch. Und es sind geschenkte Häuser, Felder, Herden gewesen, die das Volk dem Feind abgenommen hat und das sie reich gemacht hat. Und wisst ihr, ich glaube, das ist unsere Aufgabe, nachdem wir diese Freiheit, aus Ägypten raus zu sein, angenommen haben. Zu glauben, zu vertrauen, ihm zu fürchten, auf seinen Wegen zu gehen und dann Stück für Stück Zimmer einzunehmen, als unser Eigentum, es zu begreifen zuerst mal und dann auch zu ergreifen. Das ist das gute Land und das ist Wohnen im guten Land. Aber ich mache weiter. Wir wissen alle, in Israel geschah im Alten Testament etwas ganz Schlimmes. Nachdem sie im Land etabliert waren, verließ das Volk ihren Gott. Sie vergaßen den, der sie aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und sie gingen nicht nur nicht mehr Gott hinterher, machten es noch schlimmer, sie suchten sich andere Götter, denen sie nachfolgten. Sie folgten den Göttern der damaligen Zeit nach. Das war so. Und wisst ihr, das Gleiche kann auch heute noch passieren. Der jüngere Sohn, der zwar Erbe angenommen hat, verlässt den Vater und verliert sein Erbe an andere. Das ist das, was uns passieren kann, auch heutzutage noch. Der Feind steht an der Grenze des guten Landes und er möchte es wieder zurückhaben. Aber er hat keine Chance, solange das Volk Gottes ihrem Gott nachfolgt. Doch wenn wir ihn verlassen, auf eigenen Wegen unsere eigenen Willen suchen statt seinen, dann bekommt der Feind Macht und Einfluss. Und das war damals so im Alten Testament und das ist auch heute bei uns so. An dieser geistlichen Situation hat sich nichts geändert. Wer aus dem Licht herausgeht, landet im Schatten und in der Dunkelheit. Es hat sich nichts geändert zwischen dem Alten Testament und uns. Und ich habe lang darüber nachgedacht, was das nun eigentlich für uns Gläubige, was uns eigentlich trennt von Gott. Nun, es trennt uns Unglaube. Wir glauben ihm nicht. Unglaube gegen ihn. Ein Mangel an Ehrfurcht vor ihm, ein Mangel an Respekt vor ihm. Das trennt uns von Gott. Aber dann habe ich weiter überlegt, nun, warum entsteht plötzlich bei gläubigen Menschen Unglaube? Warum entsteht bei Menschen, die gerade noch sich gefreut haben und gejubelt haben über die Errettung, die Jesus gegeben hat, warum entsteht da eine Respektlosigkeit Gott gegenüber, ein Mangel an Ehrfurcht? Und ich glaube, das Grundproblem ist ein Mangel an Liebe zu ihm. Das ist die Besonderheit unseres Glaubens. Die Besonderheit des christlichen Glaubens ist, dass wir nicht durch Taten Gott wohlgefallen können. Du kannst eine ganze Kathedrale bauen, wenn es nicht Gottes Plan ist, gefällt es ihm nicht. Du kannst fasten, wenn es nicht Gottes Plan ist, gefällt es. Du kannst dein Leben hingeben für andere, wenn es nicht Gottes Plan ist, gefällt es Gott nicht. Was Gott aber möchte, ist, dass wir eine Beziehung mit ihm haben, eine Liebesbeziehung, die tiefer und tiefer und tiefer wird. Und wisst ihr, es kann passieren, wir verlieren uns in dem, was wir von ihm haben oder was wir für ihn tun, statt dass wir in ihm sind. Der Dienst für den Herrn kann mich vom Herrn wegbringen. Der Dienst für den Herrn. Oder das, was ich geschenkt bekommen habe, kann mich vom Herrn wegbringen. Auch andere Dinge natürlich, Sünde, Begierde und so weiter, kann mich vom Herrn wegbringen. Und das geschah damals im Alten Testament und das geschieht auch heute bei uns Christen. Und ich habe euch hier als Beispiel eine Stelle aus der Offenbarung. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ja, du hast Ausdauer bewiesen, hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Es ist eine Liebe, die erkaltet, die nicht brennt, sondern nur noch glimmt. Und die logische Folge davon ist, dass wir anderen Göttern nachfolgen. Das ist ganz logisch, das geschieht automatisch. Dieser "wir folgen nicht ihm nach" wird uns wegtreiben zu anderen hin. Und das sind die Götter der augenblicklichen Zeit. Wir waren in Bad Gandersheim und da hat ein Lehrer aus Amerika gesprochen, der hieß David Ravenhill. Und der hat gesagt, es sind die 3 Gs. Und dann haben wir geguckt, 3 Gs, was für 3 Gs meint er? Und er sagte, Girls, Gold and Glory. Frauen, also Sexualität jetzt im weitesten Sinn, ja, kann auch Mann sein. Gold ist Reichtum, Macht, Einfluss. Und Glory, das ist diese Einflussnahme, dieses Herrlichsein in dieser Welt. Und das sind die Götzen der Jetztzeit und die sind uns immer vor Augen. Und es ist viel einfacher, ihnen nachzufolgen, denn sie haben eine ganz einfache Botschaft. Bringe Opfer und alles ist in Ordnung. Bring, ja, Opfer. Arbeite wie ein Verrückter, jeden Tag 12 Stunden und du wirst Reichtum haben. Das wird uns versprochen. Gehe in 15 Vereine, werde Vorstand in diesen Vereinen und du wirst Ansehen in der Gemeinde haben. Geh in Aktienkurse, investiere Geld, häng die ganze Zeit am PC und gucke, welche Kurse jetzt gerade wie sind und du wirst reich werden. Das ist ganz relativ einfach. Opfere und du wirst etwas kriegen. Bei Gott ist es anders. Bei Gott im christlichen Glauben ist es so, er hat das Opfer schon gebracht. Er hat schon sich geopfert und er wünscht nicht unser Opfer, sondern er weiß, dass wir nur in einer Liebesbeziehung mit ihm wahres Leben haben. Nur beim Leben gibt es Leben. Nur beim Licht gibt es Licht. Und Gott ist das Leben und er ist das Licht. Und wir finden sonst nirgends anderes Licht und Leben. Ja, und die schlussendliche Konsequenz steht hier auch drin. Die ist eigentlich eindeutig. Der Leuchter wird von seinem Platz genommen. Wir verlieren unsere Stellung vor Gott. Das Öl fließt nicht mehr, die Stimme Gottes wird dünner und dünner, weil unsere Ohren tauber und tauber werden. Schlussendlich erlischt das geistliche Licht. Und wisst ihr, so erging es den Gläubigen im Alten Testament. Und uns Gläubigen im Neuen Testament kann es genau so auch ergehen. Israel wurde aus dem guten Land vertrieben, weil der Feind Macht über sie bekam. Denn all ihr Schutz ist von ihnen gewichen und damit waren sie der Übermacht des Feindes gegenüber wehrlos. Und so ergeht es uns Christen auch heutzutage. Wir verlieren unsere Vormachtstellung, wir verlieren unsere Autorität über den Feind und werden erneut unter die Macht des Feindes gestellt und landen dann im fremden Land. Ein ganz großer Teil des Alten Testamentes beschreibt genau, wie es ist, wenn der Feind Macht über uns bekommt. Ganz eindeutig. Unterdrückung, Beschwerden, große Lasten kommen auf uns. Es wird versucht, das Volk Gottes klein zu halten. Endgültig soll es vernichtet werden. Das ist der Plan des Feindes. Und wir sind jetzt in einem Alter, meine Frau und ich, wo wir das tatsächlich so gesehen haben. In Russland sollten die Christen vernichtet werden. In China werden Christen gerade bedrängt. Überall ist der Plan, dass die Christen aufhören zu sein, in ihrer Existenz verschwinden. Und wisst ihr, viele Gläubige verzagen daran, in diesem fremden Land zu sein und verlassen Gott ganz und gar. Sie vergessen, wer sie vor Gott sind, welche Berufung sie haben und leben irgendwann ihr Leben so wie alle anderen um sie herum auch. Und das kann ich tatsächlich verstehen. Ich verstehe es. Plötzlich wieder raus aus dem guten Land, plötzlich wieder unter Bedrückung, plötzlich unter strengen Regeln, plötzlich reiten andere über deinen Kopf, plötzlich pflügen andere auf deinem Rücken lange Furchen. Das ist eine schwierige Sache. Unbedingt. Jetzt gibt es da aber einige, die in dieser Zeit gelebt haben. Na, wir sehen Nehemia, wir sehen Esra, wir sehen Jesaja, wir sehen Jeremia und andere, die lebten in dieser Zeit. Daniel, der Löwengrube, ne? Wir sehen, die lebten im fremden Land unterdrückt. Und ich habe mir so überlegt, was hat diese Leute ausgemacht? Was hat sie unterschieden von denen, die verschwunden sind und wurden nie mehr gesehen? Und ich habe so den Eindruck, diese Leute, die Gott nicht verlassen haben, die gaben nicht ihm die Schuld für ihr Unglück, sondern sie demütigten sich und sagten, wir haben ihn verlassen und darum sind wir in diesem Schlamassel gelandet. Das ist die Besonderheit von diesen Helden des Alten Testamentes, die im fremden Land waren und von denen uns berichtet wurde. Jeremia hörte weiterhin, was Gott zu der verfahrenen Situation sagt und lief nicht vordergründigen, einfachen Lösungen hinterher. Ich habe hier ein Beispiel vom Hiskia. Wir sehen hier zwei Bibelstellen aus dem Jesaja und dann heißt es hier Jesaja 36, Vers 1. Im 14. Regierungsjahr von Hiskia marschierte der assyrische König Sanherib mit seinen Truppen in Juda ein und eroberte alle befestigten Städte des Landes. Der hat alles eingenommen. Der hat alles geraubt, was Gott geschenkt hat. Und jetzt sehen wir hier, wie handelt Hiskia? Hiskia schickt dann zum Propheten Jesaja und diese Boten sagen zum Jesaja: Wir haben dir etwas von Hiskia auszurichten, begannen sie. Er lässt dir sagen: Heute ist ein schrecklicher Tag. Die Assyrer haben uns schwer beleidigt. Das ist die Strafe für unsere Sünden. Die Lage ist so ernst wie bei einer Geburt, wenn die Mutter keine Kraft mehr hat, ihr Kind zu gebären. Der Hiskia war der König von Israel zu der damaligen Zeit, von Juda. Und er sagt, wir haben gesündigt. Und darum hat der Feind diesen Einfluss in unserem Leben bekommen. So interpretierte Hiskia die geistliche Situation. Andere Könige haben ganz anders gehandelt. Aber Hiskia macht es so. Er befragt das Reden Gottes. Später nimmt er sogar das Drohschreiben und bringt es vor Gott und legt es vor Gott hin. Und wisst ihr, Hiskia wurde geholfen und die Schande, die Unterdrückung wurde abgewandt. Aber ganz ehrlich, wir wissen, dass sowohl das Volk Israel als auch später das Volk Juda nicht auf Gott hörten und verschleppt und wieder zu Sklaven eines anderen Herrschers wurden. Das ist die Realität. Und in diesen Zeiten, und jetzt kommt der schöne Abschluss meiner Predigt, also wir enden nicht im Tal, wir gehen wieder zurück auf den Berg. In diesen Zeiten, wo das Volk so bedrückt war, sagten die Propheten dem Volk, dass es ihre Schuld war und gaben ihnen gleichzeitig Hoffnung, dass Gott sie wieder in das gute Land zurückführen würde. Und das ist jetzt der letzte Bereich, den gucken wir noch an. Die Bibel ist voll von Verheißungen, dass es für Gläubige ein Zurückkehren ins gute Land gibt. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Noch besser wird es beschrieben im Psalm 126. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Und wir sehen hier, was im Natürlichen an Israel geschah, wie Gott sie wieder zurückbrachte. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo du gerade bist. Ich kann es nicht sagen. Bist du noch im Sklavenland? Dann kann ich dir nur eins sagen. Schau, dass du so schnell wie möglich rauskommst. Der Weg ist offen. Renne raus. Ja? Bist du im guten Land? Bleibe dran. Bleib am Herrn dran und vertraue ihm Schritt für Schritt für Schritt. Bist du im fremden Land? Dann wisse Folgendes. Gott führt dich zurück ins gute Land. Wir haben die Verheißung, dass Gott uns wieder zurückbringt, nah an sein Herz, befreit von Bedrückung und Gewalttat. Und in diesem Psalm, deswegen habe ich ganz viele Verse genommen, steckt auch gleich die Lösung drin. Was tun wir jetzt, wenn in unserem Leben Dürre herrscht? Was tun wir, wenn Bedrückung herrscht? Was tun wir, wenn wir merken, man, so nah am Herrn sind wir nicht dran, wie wir sein sollten? Was tun wir? Und dafür hilft der untere Teil von diesem Psalm, genau, ich habe es mal fett gemacht. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Wisst ihr, jetzt, egal wie es aussieht in deinem Leben, jetzt ist die Zeit, unter Tränen, in Beschämung, in Anerkennung unserer Schwäche Samen auszustreuen. Ich habe es deutlich gemerkt diese Woche, ich bin nicht der geistliche Held, der ich gerne wäre. Es war eindeutig. Dummerweise habe es nicht nur ich gemerkt, andere haben es auch gemerkt. Eine Beschämung. Aber ganz ehrlich, jetzt ist die Zeit zu sagen, ich sehe das Wort Gottes in mein Leben hinein, auch wenn ich im Augenblick noch nichts sehe davon. In die Wüste sähe du Samen. In die Wüste nimm das Wort Gottes und sage, ich sehe keinen Frieden in meinem Leben. Aber Gott hat verheißen, Frieden in meinem Leben. Ich sähe Frieden. Ich sehe keine Harmonie, ich sehe Beziehungsstörungen, ich sehe Konflikte, ich sehe Unmut. Gott hat gesagt, er gibt mir Frieden. Gott hat gesagt, er salbt mich. Gott hat mir gesagt, er wird mich unterstützen. Wenn du durchs Wasser gehst, ist er bei dir. Glaubt es. Er verhindert nicht, dass du ins Wasser kommst, aber wenn du durchs Wasser gehst, ist er bei dir. Wenn du durch Ströme gehst, Er verhindert nicht, dass du in Ströme kommst, aber dann werden diese Ströme dich nicht überfluten. Und wenn du ins Feuer kommst, dann wird das Feuer, das Einzige, was das Feuer macht, ist, deine Fesseln zu lösen, aber nicht dich verbrennen. Das sind Verheißungen, die Gott uns gibt. Und wisst ihr, geistliche Dinge werden unter Tränen der Demut, der Beschämung und der Schwäche geboren. Ich glaube, der Bettler erhält von Gott. Ne? Es heißt doch, bittet und es wird euch gegeben. Da steht nicht, oh Miriam, könntest du mir mal die Tasche reichen oder auch nicht. Da steht, sei ein Bettler vor Gott. Und der Bettler fleht zu Gott und sagt, ohne dich kann ich nicht leben. Und dieses Gebet hat Verheißung, dass es uns gegeben wird. Zurückkehren zu ihm, das ist unsere Berufung und unsere Verheißung. Zurückkehren zur Liebe, die freudvoll sich ihm hingibt und die aber auch freudvoll von ihm Liebe empfängt. Das ist der Plan Gottes für uns. Amen. Ich würde jetzt noch kurz mit uns beten und dann kommt Petra und schließt den Gottesdienst ab. Ja, Vater, wir können nur staunen darüber, dass du so barmherzig bist, dass du so rückführend bist, dass du so es ernst meinst. Und wir können es, wenn wir es nicht glauben können, wir können es am Volk Israel sehen, wie du zurückgeführt hast. Und so führst du auch uns zurück, zurück an dein Herz, zurück in diese Liebesbeziehung, zurück in diese ungetrübte, freudvolle, glückliche Beziehung mit dir. Und dahin wollen wir zurückkehren. Wir wollen dahin zurückkehren. Und Jesus, du hast diesen Weg geschaffen, dass wir dahin zurückkehren. Und du öffnest die Türe des Thronsaals, dass wir einkehren können. Und voll Glauben treten wir ein. Ja, du hast es für uns geschaffen. Ja, die Türe ist offen. Ja, ich habe das Recht, durch Jesus einzutreten. Und ja, wir treten ein und schauen dich an. Amen.